Liebe Freundinnen und Kolleginnen, ich muss euch leider warnen, denn die Audioqualität von diesem Podcast ist nicht so gut geworden. Deshalb hört ihn am besten nicht mit Kopfhörern. Auf der anderen Seite war das Gespräch mit Iris so gut und es war eigentlich auch ganz lustig, in einem italienischen Self-Service-Franchise-Restaurant zu sitzen nach der DGT-Tagung in Berlin, sodass es zu schade wäre, diesen Podcast nicht zu veröffentlichen. Daher viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. War gerade auf der DGT-Tagung in Berlin und sitze hier zusammen mit Iris. Hallo Iris.
Hallo.
Hi Iris, was war eigentlich dein Highlight auf der DGT-Tagung?
Mein Highlight? Ja, ich glaube, es war tatsächlich der Vortrag, wo es um Zahntransplantation ging, weil ich fand, dass das ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Auch ein Thema, was leider noch relativ wenig bekannt ist und was eigentlich eine tolle Therapieoption darstellt, wenn man dann ein gutes Team in seinem Umfeld hat, wo man das dann auch umsetzen kann. Und ja, es wäre schön, wenn ich das quasi bei mir um die Ecke auch hätte, weil ich da auch den einen oder anderen Fall schon hatte, wo man halt dann einfach irgendwann dasteht und denkt so, Mist, wie kriege ich den jetzt irgendwie ins Erwachsenenalter oder auch langfristig irgendwie stabil? Und da finde ich, das ist eine tolle Therapieoption.
Tatsächlich habe ich ja den mal vor, was weiß ich, 4 Jahren auf der ESE gesehen. Das war in Brüssel, ein ähnlicher Vortrag. Ich glaube, die eine Patientin, die er gezeigt hat, die hat damals noch nicht Zahnmedizin studiert.
Ja.
Nee, aber absoluter Knaller. Und gerade das mit der Dekoronation ist eigentlich logisch bei diesen ankylosierten Zähnen, wo man eigentlich nicht weiß, was...
Genau, und einfach auch so eine einfache Sache, ne? Die du ja wirklich auch bei einem nicht unbedingt super kooperativen Kind vielleicht machen kannst, um dem einfach auch für spätere Zeiten da bessere Optionen bieten zu können und halt nicht irgendwie ganz aufwendigen Knochenaufbau und was weiß ich was alles, damit überhaupt wieder halbwegs was hinbekommst, was nach Zähnen aussieht.
Aber das Problem ist tatsächlich, wo schickst du hin zur Zahntransplantation?
Ja, das ist wirklich ein Problem. Und ich habe da auch schon mal selber nachgefragt in Basel, um im Prinzip eine Adresse zu bekommen. Und Aussage damals war, in Norddeutschland wüssten sie niemanden, der das könnte. Und ja, dadurch ist bisher in der Richtung bei mir noch nichts passiert. Aber vielleicht wäre das ja meine Option, da irgendwie so eine Liste von Experten zusammenzustellen, dass man da einfach als Behandler weiß, an wen man sich wenden kann. Natürlich kann man auch bei seinem Chirurgen nachfragen, aber wenn der sagt, ja, habe ich noch nie gemacht, aber will ich mal machen, also ist das schon vielleicht ein bisschen heikel.
Lustigerweise, der Monty Dugal macht das selber, obwohl er eigentlich Kinderzahnarzt ist, weil er mal die ersten Zähne zu den Chirurgen geschickt hat. Und da war er aber dann quasi im Theater, wie es immer nennt, im OP-Saal. Tatsächlich war es so, dass die Zähne reingehämmert haben und hat sich gewundert, warum die transplantierten Zähne ankylosieren. Und danach hat er entschieden, dass er das selber machen muss.
Ja, das ist ja ganz oft so, wenn man bei anderen Leuten zuguckt, dass man dann so seine Zweifel kriegt, ob man es nicht vielleicht doch besser selber machen könnte. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin jetzt chirurgisch nicht so versiert, dass ich sagen würde, gerade bei sowas Kritischem, wenn das halt schiefläuft, hast du halt gleich dann nicht nur 2, sondern mehr Zähne gemeuchelt. Da hätte ich schon ganz jemanden, der chirurgisch vielleicht noch ein bisschen versierter ist, als ich das ist. Man könnte es sicherlich lernen, aber...
Tatsächlich, lustigerweise, es gibt ja das Rotterdam-Team. Mhm. Und die sagen halt, du brauchst halt einen Kieferorthopäden, einen Endotyp, einen Konsttyp und einen Parodontologen, der Zahnfleisch einfach kann.
Ja.
Und ich glaube, da war ja sogar mal live dabei in Augsburg bei einer Zahntransplantation. Und der Christian ist ja auch PR-mäßig gut unterwegs und der hat tatsächlich mit allen Implantatbohrern einfach da reingebohrt und das so gemacht. Und ich glaube, wenn du so ein bisschen diesen Workflow hast, so wie es auch vorgeschlagen hat, mit einem 3D-gedruckten Zahn.
Ja, mega gut.
Ja. Und ich denke mal auch, wie ich das im Rotterdam-Team kriege, kann man, glaube ich, schon, dass man so Endo und Cons kriegt man in Deutschland, sind die jetzt nicht so limitiert, dass man das, glaube ich, hinbekommt. Ich glaube, da sind dann eher so die kleineren Details wichtig. Ja, aber klar, die Angst, wenn natürlich was schief geht, ist natürlich da.
Ja, ich glaube, das Problem ist ja einfach auch, du hast sehr kurze Zeitfenster, ne? Also es ist ja gar nicht mehr, Angst ist vielleicht falsch, aber man müsste sich halt einfach bewusst machen, ich habe kurze Zeitfenster, in denen ich diesen Zahn im Prinzip irgendwie, ich sag mal, in der freien Materie schweben lassen kann und die möchte ich möglichst kurz halten. Die Frage, kann ich das, wenn ich halt da einfach keine Erfahrung habe und auch keinen Mentor habe, der mich begleiten kann, ne?
Ja, okay. Auf der anderen Seite, wenn man sich zum Beispiel die ersten Studien von Andreasen ansieht, wo er es im Tierexperiment probiert hat, dann haben sie einfach den Affen Zähne gezogen und das Tibium quasi transplantiert und die dann natürlich geopfert und histologisch untersucht, um herauszufinden, dass tatsächlich da auch Knochen wächst. Das heißt, egal wo du den hinpackst, wächst, weil der Parodontal das Ligament hat, Knochen drumherum. Und das heißt, du kannst eigentlich gar nicht so viel falsch machen.
Ja, du musst ja schon relativ vorsichtig auch mit der Wurzeloberfläche und so sein, ne? Also, und
aber ich glaube, gerade wenn man wenig chirurgische Erfahrung hat, ist man vorsichtig mit
der Wurzel. Das stimmt vielleicht. Vielleicht ist das, ja. Ich habe einfach auch die einzige Transplantation, die ich mal bei mir in der Praxis gesehen habe, das war ein Achter, der in Sechserposition transplantiert wurde und die ist halt mächtig schief gegangen, ne? Und das war halt so eine Situation, wo ich gedacht habe, na, hat man den Achter vielleicht gelassen und das ganze kieferorthopädisch gelöst, hätte sie jetzt noch 2 Molaren. Aber das ist auch wirklich eine ganz singuläre Erfahrung und mehr kann ich zu dem Thema aus eigener Erfahrung auch noch gar nicht sagen.
Aber würde ich mal sagen, ein Achter auf Sechserstelle ist natürlich auch gleich viel komplizierter, würde ich sagen. Ja. Erstmal ist die Position vom Achter ist ja oft, da musst du ja dann auch freilegen irgendwie, teilweise dich ein bisschen durch ein bisschen Knochen arbeiten. Der ist ja nicht so, dass er auf dem Präsentierteller ist. Dann die natürlich auch oft eine viel, viel dürfere, kürzere Wurzel. Man ist dann noch mehr wurzelig, also ist dann nochmal komplizierter auch das Implantat, also Implantatbett.
Das Lager zu
präparieren. Das Zahnlager zu vorzubereiten. Also ich stelle mir das wirklich auch tatsächlich technisch schwieriger vor. Aber ich glaube, ich meine, wenn es zum Beispiel in Norddeutschland keinen anderen gibt, dann hat man ja auch nicht die Möglichkeit, das zu kriegen. Man kann es natürlich nach Rotterdam schicken, was ja immerhin auf dem Seeweg erreichbar ist.
Ja, vielleicht gibt es ja auch jemanden, der jetzt selber sagt so, ich habe das schon ein paar Mal gemacht und keine Ahnung, der sich dann meldet und sagen würde, hier, ich habe da die und die Fälle und ich zeig dir das mal, was ich schon gemacht habe, dann bin ich da ja auch offen zu sagen, okay, vielleicht wird es ja jemand, der sich mit dem Thema auseinandersetzt im norddeutschen Raum unterwegs ist.
Wirklich bei Iris.
Genau. Ich hab da einen sehr spannenden und schwierigen Fall.
Ja, aber tatsächlich, ich will jetzt immer Schlips treten, aber Chirurgen sind nicht unbedingt die richtigen Ansprechpartner dafür.
Nein, hast du. Ich weiß, was du meinst.
Ja, also es gibt wahrscheinlich Ausnahmen. Philippi ist ja auch Chirurg, Oralchirurg und macht das wahrscheinlich viel besser als andere Oralchirurgen. Aber wenn du jetzt so einen niedergelassenen Oralchirurgen, das ist dann so, ach, wollen wir nicht ein Implantat machen, ach, zu jung, doof.
Ja, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also dadurch, dass ich auch sehr zahnerhaltend unterwegs bin, muss ich sowieso selten Leute zum Chirurgen schicken, Gott sei Dank. Kleinere Chirurgie mache ich auch normalerweise selber. Aber ich habe tatsächlich auch in Hamburg jemanden, wo ich sage, da war ich schon ein paar Mal mit dabei, auch wie der gearbeitet hat und der ist tatsächlich gewissenhaft. Und vielleicht könnte ich das Thema auch mal bei dem ansprechen, aber das habe ich bisher noch nicht gemacht.
Ich denke auch, ich habe mir überlegt, was ist der beste Einstieg in die Zahntransplantation? Das ist ja eigentlich die intentionelle Replantation. Das war heute gar nicht so
wichtig.
Aber sag mal, ob du jetzt den Zahn rausnimmst, extra oral behandelst und dann wieder reinsteckst in dieselbe Alveole, ist jetzt nicht mal so ein krasser Unterschied zu dem nächsten Schritt, einen Zahn in eine Alveole zu stecken. Nämlich die beiden müssen relativ atraumatisch raus und atraumatisch gemacht werden, ähnlich geschient. Interessant fand ich halt bloß, der Monty hat ja der große Gegensatz zu ihm und dem Rotterdam-Team ist ja eigentlich der, dass er sagt, nach 6 Monaten erst Kieferorthopädie, während das Rotterdam-Team transplantiert die Zähne rein und bewegt sie viel, viel früher. Nach, ich glaube, 2-3 Wochen war das, bewegen die Zähne schon kieferorthopädisch mit einer geringen Kraft. Aber weil sie sagen, das parodontale Ligament ist dann schon da und dementsprechend folgt auch der Knochen. Was er ja so ein bisschen fokussiert hat, so der Knochen ist das Wichtigste, der Knochen ist das Wichtigste. Ja. So boom, boom, boom.
Ja. Letztendlich ist es ja immer so, also 2 Zahnärzte, 2 Meinungen und es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Tatsächlich, wie gesagt, du bist da ja eigentlich auch schon ein bisschen aktiver gewesen, was dieses Thema zumindest Replantation betrifft, oder? Du hast das schon ein paar Mal gemacht?
Ja, tatsächlich, ich meine, das Ding ist ein paar Mal gemacht. Die Fälle sind ja jetzt auch nicht so, dass die reinfliegen.
Jede Woche reinkommen, ja.
Ich habe, glaube ich, 6 oder 7 Fälle gemacht. Ich habe dann später herausgefunden, dass es doch viel ist, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel auch die kumulierten Zahlen von Basel und Würzburg ansieht, die haben die jetzt am Ende 70 Fälle. Ja, aber über auch einen Zeitraum so und so Jahren mal so und so viele Zahnärzte. Das heißt, natürlich gibt es einen Oberarzt wie Ralf Krug, der dann sowas mit öfters macht oder krass da selber. Aber und dann haben sie natürlich ein Team, die daran das vorbereiten und also dass jemand auch ein Ende macht vorher und dann oder danach macht. So teilen sie es auf, aber selbst die haben jetzt trotz Zahnunfallzentrum jetzt nicht so wahnsinnig die Fälle, dass sie sagen, oh, morgen wieder 3 intentionelle Replantationen, cooler Tag.
Eigentlich muss man ja sagen, zum Glück. Ne? Also es ist ja nicht die Situation, die man sich eigentlich wünscht. Das sind ja immer sehr komplexe Geschichten und sag mal, eigentlich ist es ja schöner, wenn man nicht auf solche ganz, also es ist cool, dass es solche Optionen gibt, aber ich muss sagen, ich bin schon froh, dass ich das nicht alltäglich in der Praxis habe, dass ich mich fragen muss, was mache ich jetzt damit?
Tatsächlich gibt es ja auch, falls man DGT-Spezialist werden will, braucht man ja irgendwie einen Traumafall. Und teilweise dachte ich immer, ich kriege nie einen und dann irgendwann hatte ich mal einen, habe mich irgendwie auch gefreut darüber, aber die kommen dann irgendwann von alleine dann hinterher. Dann kam noch einer. aber zum Glück nicht so krass ist, so dass man sagen muss, oh mein Gott, das war jetzt das Polytrauma, irgendwie alle Zähne in der Front wurden zu knall behandelt und Glück gehabt. Ja, also Kleinigkeiten, aber auch schon ein Fall, wo ich dachte so, oh, das ist, klingt schon fast anklusiert. Also warten wir, wenn wir jetzt dann irgendwie den Recall in 3 Monaten sehen, den ich nicht mehr erlebt habe in der Praxis leider, aber einen ganz langen Text hinterlassen habe, dann müssen wir den echt nicht koordinieren. Und da müssen wir uns überlegen, wo wir den transportieren. Und ich hatte auch schon in Berlin Kontakt mit Chirurgen, die so ein bisschen transplantiert haben. Ja, aber das Problem ist natürlich auch, wenn ich dann wirklich mit denen geredet habe, wie viele habt ihr denn schon gemacht? Dann ist es auch so immer so die Stunde der Wahrheit.
Ja, ja.
Und dann ist es auch so, dass ich sagen würde, ich hatte es ja aber auch mal in Berlin in einer pathologischen Praxis und hatte mal so einen verlagerten Zahn, weil die, ja komm, wenn wir den nicht irgendwie probieren rauszuholen, wenn der da eh implantiert werden soll und dann den davor reinsetzen und alles, hat der Chirurg auch nicht so richtig mich ranlassen wollen. Bei dem arttraumatischen Teil, da war das sehr traumatisch, wo ich dachte so, alter Falter, also das geht schief. Also das muss man tatsächlich eher so machen, dass ein Chirurg vielleicht als Backup im anderen Zimmer ist. Aber man selber das irgendwie...
In der Hintertür, dass man notfalls rufen kann, so.
Ja, ja, aber klar, so eine gewisse chirurgische Erfahrung ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, für Leute, die Implantate setzen, ist es jetzt nicht so krass. Und wichtig ist halt, dass man einen dichten Schleimhautverschluss hat. Dass natürlich das, der Zahn nicht so krass, wie soll ich sagen, eine krasse Tasche bekommt und dann es dadurch schief geht.
Ja,
aber wenn man sich zum Beispiel das Buch von den Japanern anschaut, der hatte mich auch mal auf dem 100 Jahre Quintessenz-Tagung vor ein paar Jahren in Berlin, da war irgendwie so ein krasser Japaner, Mitsubi irgendwas, ich kann den Namen leider nicht aussprechen. Ja,
ist ja nicht verziehen.
Ja, aber der hat krasse Zahntransplantationsfälle und ein Buch darüber, das habe ich mir sogar über Quintessenz USA bestellen können. Der schien zum Beispiel gar nicht, macht gar keine semi-rigide Schienung, wie wir es ja machen, sondern macht es einfach nur mit, dass er den festnäht und so festnäht mit Umschlingungs Nähten, dass die in Position bleiben. Das ja, fand ich auch wieder spannend.
Das stimmt, ja.
Also wir sind ja irgendwie gewohnt durch Basel, Würzburg, dass wir dann mal eine TTS-Schiene da eher rauf machen. Das ist dann auch so ein Teil, dass das dann gar nicht nötig ist.
Ja, das ist ja sowieso ganz spannend. Man lebt ja in so einem kleinen Mikrokosmos irgendwie und da merkt man ja schon, wenn man außerhalb Europas guckt, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Oder allein wenn man außerhalb Deutschlands guckt, es gibt noch andere Therapieansätze. Und das ist ja eigentlich auch das Spannende daran, dass das alles ein bisschen internationaler wird und man da auch nochmal Input bekommt von Dingen. Und gerade die Japaner sind ja sowieso sehr spannend eigentlich, so in dem, was sie machen und was sie auch sich trauen. Ja.
Den meinst du speziell,
ne? Ich glaube, du weißt schon, über ich rede, auch da weiß ich den Namen nicht genau, aber der
Yoshi Terauchi.
Genau, der ja auch seine Wurzeln gerne mal wieder zusammenklebt, nachdem sie komplett gebrochen sind. Und weißt du, den auch meintest?
Ich weiß nicht, also ich habe jetzt von Yoshi keinen Fall präsent vom Auge, wo er das so gemacht hat. Ich finde, er macht andere krasse Sachen, aber es gibt noch so einen anderen, den Hiro, der bei Roots ist, der macht sowas gerne mit dem Superbond.
Genau, das meinte ich. Also tatsächlich weiß ich, also ich bin ja auch Zahnarztkind und mein Vater hat mal so einen Fall gemacht und den er jetzt auch schon ein bisschen länger nachverfolgt. Es ist schon super spannend, was da irgendwie gerade in diesen hoffnungslosen Fällen, wo du einfach, ja, ich meine, da gibt's nicht viel, was schieflaufen kann, weil die andere Alternative ist, mir den Zahn rauszunehmen, was dann doch irgendwie auch geht an verrückten Dingen, die man nicht für möglich gehalten hätte. Schon ganz spannend.
Nee, also der Hiro, der hat ja auf der Wut Summit einen kleinen Vortrag dazu gehalten oder Fall, dass er durch eine von Extraoral durch die Fistel rein hat er korrigiert und dann irgendwie den Zahn auch zweimal revidiert, weil es anscheinend beim ersten Mal noch nicht geklappt hat. Also es war schon ein krasser Fall und es hat dann irgendwie geklappt. Also ich glaube auch, dass dann die Japaner oder andersrum, dass er den Patienten hat, die dann auch sehr, sehr gesundheitsbewusst sind und keine, nichts anderes außer Zähne im Mund haben wollen. Und da sind ja die Deutschen, glaube ich, manchmal ein bisschen schmerzbefreiter. Was, wenn die Prognose wirklich schlecht ist, so nach heute 10% Prognose, nee, dann ziehen raus.
Ja, das ist natürlich, ja, Zähne haben ja generell in den unterschiedlichen Kulturen ganz unterschiedliche Stellungen. Ich habe auch meine Formulatur in Brasilien gemacht und da hatte ich nicht viel Möglichkeiten, auch eine Endo zu machen und ich hätte es machen können, aber dieses junge Mädchen mit 14 war wirklich der Meinung, nee, ziehen wir lieber raus. Ne? Und es war ein Oberkiefer 1er, weil das da in ihrer Situation, sie wollte nur schnell die Schmerzen weg haben, sie wollte nicht nochmal wiederkommen müssen. Da ist es, ich sag mal, normal in den ärmlichen Regionen, wenn dir auch mal ein Schneidezahn fehlt und also Dinge, die bei uns undenkbar sind, sind da völlig normal, weil es vielleicht einen etwas anderen Stellenwert hat.
Ich hatte ein Abi-Treffen dieses Jahr und da habe ich auch einen getroffen, dem 2er fehlte. Wo ich mir dachte, so, alter Falter, kann ich gar nicht mehr weg. Ich meine, dass da mal ein Finger fehlt und nicht besorgt ist, ist beim 20-jährigen Abi-Treffen, glaube ich, okay, statistisch.
Du weißt ja nicht, ob es ein Übergangszustand ist.
Nee, tut mir leid, aber das, wenn man einen so begrüßt wird mit einem fehlenden Zweier, das ist nicht normal.
Ja, davor muss man schon ziemlich schmerzbefreit sein heutzutage. Und das, wobei mit den ganzen Masken jetzt durch Corona ist es dann doch auch manchmal einfacher, als es das vielleicht früher war.
Wollen wir mal auf die Liste gucken, was denn noch so Highlights waren. Also ich meine, ein kleines Highlight ist ja für mich immer Vitalerhaltung.
Ja, das ist dein Thema. Das ist ja da, da waren ja auch schöne Fälle, die du ja tatsächlich selber gemacht hast, die dann da auch in der Präsentation vorkamen.
Es hilft, wenn man ein Buch schreibt.
Ja. Ja, letztendlich, das ist immer ein schönes Thema, aber dann muss ich sagen, bei dem Vortrag war es so, dass ich gedacht habe, ah Mensch, ist auch gut zu wissen, dass ich da auf dem aktuellen Stand bin. Ne? Also das war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh, der macht irgendwas ganz anders, als ich das mache, sondern es war wirklich so, dass ich gedacht habe, ah, okay, anscheinend ist das so zumindest Konsens von dem Menschen, der da den Vortrag hält. Und ja, Vitalerhaltung finde ich super. Also ich weiß nicht, in der Uni wurde einem ja auch immer gesagt, so, oh Gott, du hast eine P und in Anführungsstrichen, du hast jemanden ein Bein abgeschnitten. Und ich muss sagen, ich habe keinerlei Angst vor einer P. Also wenn da die Pulpe offen liegt, da liegt ja die Pulpe offen. Und es gibt so viele tolle, gute Möglichkeiten heutzutage, die Pulpe vital zu erhalten, dass ich mir da gar keine Sorgen mache. Manchmal finde ich es fast schöner, wenn ich weiß, da ist die Pulpe und die sieht gut aus und ich mache da mein MTA drüber und das kann ich manchmal besser einschätzen als eine CP, wo ich nicht weiß, wie es da drunter aussieht.
Ja, tatsächlich ist es auch so, da wurde ja auch über diese 5 Minuten Blutstillungszeit gesprochen. Da habe ich viel mit Till diskutiert und ich bin ja nicht seiner Meinung, dass die 5 Minuten irgendwie relevant sind, weil ich meine, wenn du Wissenschaftler bist, brauchst du natürlich, eine Studie machst, brauchst du natürlich eine Zeit, wo du sagst, okay, ab hier höre ich auf, weil ja auch dann irgendwann, vielleicht wenn du eine Studie machst, dann irgendwann auch deine Prognose sinken könnte. Deshalb brauchst du irgendwie so eine Cut-off-Zeit. Plus, ich könnte mir vorstellen, dass es Fälle gibt in der Praxis, wo du einfach sagst, nee, ich will um jeden Fall diesen Zahn erhalten. Und ich meine, ob es jetzt stark blutet oder nicht, ich weiß nicht, ob das ein guter Entzündungsindikator ist. Ich meine, ist jetzt eine Blutung und
ja, du weißt ja auch immer nicht, was für einen Einfluss hat die Anästhesie gerade oder halt auch nicht. Oder also ich sag mal so, ich glaube, das Problem ist, dass du irgendwann dann dich schon entscheiden musst. Ne? Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen auf die Praktikabilität ausgerichtet. Und klar, 5 Minuten ist irgend so ein Zeitfenster, was du, glaube ich, einem Zahnarzt zumuten kannst, dass er darauf wartet, dass irgend so eine Blutung halbwegs aufhört. Ich denke, man könnte mir vorstellen, dass das einfach daran irgendwie auch festgemacht wurde. Aber wissenschaftlich begründen, warum jetzt 5 Minuten, kann man es, glaube ich, nicht. Also wenn du es schaffst nach 20 Minuten, dann ist es ja auch okay. Aber wahrscheinlich wollen die wenigstens 20 Minuten warten.
Nee, es gibt tatsächlich eine Studie, da haben sie es dokumentiert, wie lange es gedauert hat, bis die Blutungszeit aufhört und teilweise 25 Minuten gewartet. Das hatte nichts zu tun mit dem späteren Erfolg. Aber dann wird dann immer gesagt, so okay, das war jetzt eine Studie und das ist jetzt nicht so und so viel und multizentrisch und Evidenzlevel. Ja, aber finde ich spannend, das Thema. Und ich sag mal, gerade weil du Anästhesie angesprochen hast, das ist ja auch dann irgendwie dein Kontrovers, du darfst jetzt nicht zu krasses spritzen, also nicht 1 zu 100.000, wenn du weißt, dass es eine Pulpotomie wird, dann spritzt du das natürlich. Ein Chirurg würde das machen. Ja, naja. Ist auch okay. Und ich würde da zum Beispiel auch intelligentär einfach 1 zu 100.000 spritzen, weil ich weiß, dass es gut funktioniert, sonst spritze ich ja immer 1 zu 200.000 und so würde ich dann da rangehen.
Ja, also ich bin da ja auch relativ forsch, was dieses Thema betrifft, weil ich das ähnlich sehe wie du. Der Erfolg gibt dann irgendwie recht und ich meine, ich bin jetzt noch nicht so lange Zahnärztin, wie du das bist. Das sind jetzt 5 Jahre in einer Praxis, wo ich Nachkontrollen machen kann. Aber in den 5 Jahren immerhin, muss ich sagen, bin ich immer optimistischer, was dieses Thema betrifft. Und ja, wenn ich die Pulpe vital erhalten kann, dann ist das immer noch besser als jede noch so tolle Wurzelkanalbehandlung, die ich mache. Und wenn es ein bisschen Zeit kostet, dann kostet es ein bisschen Zeit. Die Endo kostet mich auch viel Zeit.
Ich sag mal, es ist okay, in einer Stunde Vortrag zu sagen, nach 5 Minuten, wenn es zu stark blutet, hört auf. Wenn man einen ganzen Nachmittag darüber redet, kann man auch vielleicht mal philosophieren.
Ja, die Frage ist ja, kannst du vielleicht in der Zeit einfach was anderes machen? Also kannst du den Patienten vielleicht einfach sitzen lassen mit ein bisschen Hypo und sagen, okay, ich guck mal in einer Viertelstunde wieder rein. Die Geschichte kennst du, ne?
Ja. Habe ich mich schon erzählen lassen.
Ja, ja, also. Aber das muss natürlich irgendwie praktikabel sein, und dass man dann irgendwann sagt, okay, ab jetzt muss ich mich irgendwie entscheiden und Patient will irgendwann auch mal nach Hause oder hat vielleicht wieder Schmerzen oder dann muss man sich halt.
Ja, also Hintergrund ist einfach eine Geschichte von Winfried Zeppenfeld, dass er bei einer ZFA Pulpeeröffnung hatte und dann einfach da einfach sie im Zimmer gelassen hat und immer wieder neu gespült hat. Und das Spannende war, dass dann natürlich das Pulpervolumen irgendwie abgenommen hatte, weil wahrscheinlich der nekrotische Teil sich eher aufgelöst hat und die vitalen Zellen dann irgendwie vielleicht übernommen hat. Also hat eine sehr lange Desinfektionswirkung. Ich habe danach, als er mir das erzählt hatte, drüber nachgedacht und gesagt, okay, das macht irgendwie doch schon Sinn, dann irgendwie lange mit Hypo zu spülen. Und tatsächlich glaube ich, dass es sinnvoll ist.
Ja, er hat ja auch Fälle sogar gemacht, wo schon Fuß aus der Pulpe ihm entgegenkam, ne? Und hat dann das tatsächlich auch, sind ein paar einzelne Fälle mal nachdokumentiert bei Leuten, wo er wusste, okay, da kann ich es quasi machen. Also ist sicherlich auch nichts, was man bei jedem machen sollte. Aber auch das hat erstaunlich gut funktioniert bei entsprechend langer Desinfektion. Das ist ja eigentlich stark, wie gut so eine Pulpe eigentlich ist, wenn man sie dann lässt.
Aber ich meine, wenn man sich die jetzt sagt, das ist ein Mikroabszess, dann ist ja nicht schlimm, wenn man sich die Pulperbiologie anschaut. Ich habe mir mal einfach als Dental Pulper da mal durchgelesen vor Jahren. Und das ist ja faszinierend, wie die Pulpe aufgebaut ist. Und die ist ja so aufgebaut, dass die auch im Prinzip existieren kann durch ihre ganzen Abzweigungen und Abbiegungen. Und da kann dann an einer Stelle ein Mikroabszess sein und der Rest der Pulpe ist völlig normal. Dementsprechend ist natürlich, wenn es jetzt nur relativ lokalisiert ist und Mikroabszess ist, glaube ich, relativ problemlos. Dass natürlich die ganze Zeit aus dem Kanal kommt, brauchst du nichts machen.
Aber
am Ende bei einer Pulpotomie ist am Kanaleingang Schluss, es sei denn, man heißt Michael Arnold. Da geht man auch mal noch tiefer in den Kanal ein und sucht das vitale Gewebe.
Ja. Also da wird sicherlich auch wie gesagt, ich bin einfach nur froh, dass diese Option jetzt so viel auch diskutiert wird. Dass es halt nicht heißt so, wie früher, naja, wenn du eine Pulperöffnung hast, dann musst du halt eine VITE machen, sondern dass da inzwischen einfach auch sehr etablierte andere Optionen sind. Du bist da ja auch sehr aktiv drin, da im Prinzip drüber zu informieren, ja, und auch zu zeigen, wie man sowas vielleicht machen kann.
Das ist ein beliebter Kurs.
Ja, glaube ich. Ich meine, es ist ja auch was du relativ gut in der Praxis handeln kannst, ne? Und auch wenn spannend, das Blöde ist ja auch immer bei sowas, das kannst du ja in dem Moment auch überhaupt nicht gebrauchen. Auch, ne? Also dann in dem Moment, okay, jetzt eine Endo anfangen, jetzt. Das ist ja auch eine schöne Variante, um aus diesem Ding rauszukommen. Okay, mein Tag ist eigentlich für den Rest total gelaufen. Und es ist vielleicht oder wahrscheinlich auch die beste Option für den Patienten, wenn du ihm die Pulpe dann in so einem Moment erhalten kannst. Insofern glaube ich, dass das auch, ich sag mal, auch nicht nur für Endodontologen im Prinzip spannend ist, sondern klar, für jemand, der sich da ein bisschen Mühe mitgibt, aber auch in der Allgemeinheit einfach, ja, vielleicht breiter anwendbar ist als manche andere Themen, die wir auf unseren Tagungen besprechen.
Interessanterweise war ja in den ersten Pulpotomie-Kursen waren vor allem Kinderzahnärzte und Zahnärztinnen drin, die so dachten, ach, das geht jetzt auch bei bleibenden Zähnen, das ist doch super. Lustigerweise ist, glaube ich, habe ich das ja am Anfang immer ja auch vitale Pulpertherapie genannt, das hat keiner verstanden und dann irgendwie für einen Vortrag bei der Zahnärztekammer, sie hat gesagt, ich muss das anders nennen, weil vitale Pulpertherapie zieht nicht, aber so Pulpotomie bei bleibenden Zähnen, da ist genau zwei Sachen drin. Pulpotomie kennen wir irgendwie, bei bleibenden Zähnen nicht, dass das plötzlich interessant macht. Also manchmal ist der Titel doch wichtiger, als man denkt.
Wie machst du das mit deinen Nachkontrollen? Weil bei mir, also ich mache eher so partielle Pulpotomien, würde ich mal sagen. Also selten volle Pulpotomien. Und Vibre wird ja letztendlich ja irgendwann ein bisschen schwieriger, je mehr du von der Pulpe entfernst. Fällst du dich dann nur aufs Röntgenbild?
Ja, das ist eine rein radiologische Kontrolle dann, muss man klar sagen. Natürlich auch noch ein bisschen Symptome. Tatsächlich ist ja eine Zeit lang, habe ich ja immer gesagt, eher im Zweifel lieber eine volle Pulpotomie. Dabei hat man mit einer partiellen Pulpotomie natürlich viele, viele Vorteile, wie ein Kältetest, den man noch machen kann. Aber tatsächlich gibt es dann auch immer wieder Situationen, wo ich sage, wäre es nicht besser gewesen, hätte ich hier eine volle Pulpotomie gleich gemacht. Weil ich habe das Gefühl, dass eine partielle Pulpotomie eher, wo du denkst, du bist eher so ein bisschen minimalinvasiver und trägst ein bisschen ab, hast dann ein höheres klinisches Misserfolgsrisiko. Wenn du wirklich gleich eine volle machst, dann weißt du kannst eigentlich relativ klar sagen, da ist jetzt Ruhe und du wirst jetzt auch den Patienten nicht haben, dass er sagt, das fühlt sich irgendwie komisch an, sondern der wird relativ happy sein, also so happy, wie ein Patient sein kann. Aber bei einer Partiellen hatte ich da letztens auch wieder einen Fall, und es ist ja manchmal auch so, da hat man einen schlechten Fall und dann stellt man sich irgendwie dein ganzes Konzept wieder in Frage, aber was tatsächlich so, da bin ich an Premolan dran, also eigentlich so auch ein klassischer Fall. Ich habe vor kurzem eine Füllung bekommen. Ich so, und das ist dann irgendwie eine Werkstudentin bei uns in der Praxis. Ist so, warum gehst du zu einem Zahnarzt und lässt dir eine Füllung machen? Ja, das wurde bei der Kontrolle gleich schnell mitgemacht. Ich so,
okay,
gut. Also wahrscheinlich erst vor kurzem eine Pulpa aperta, kein Problem. Gehen wir ran, machen die Füllung neu, partielle Pulpotomie, weil musst du ja jetzt niemand bestrafen. Und tatsächlich hieß es dann, ich habe noch, da zieht es doch irgendwie, Georg. Und so, okay, dann gehen wir noch mal ran. Und tatsächlich muss ich dann die Pulpe eher so ein bisschen suchen, obwohl ich da wirklich schon so schöne partielle Pulpotomie und alles super. Und dann war das eher so schon im Bereich Michael Arnold, dass ich dann in der Tiefe des Kanals eine Pulpe noch gefunden habe und dann das fast wie eine partielle Endo auch.
Partielle WK.
Ja, partielle WK. Sag mal, bei so einem einwurzeligen ovalen Zahn ist es natürlich noch einfacher, sowas zu machen. Bei so einem Molaren, wo du dann mehr Kanäle zur Auswahl hast, ist es natürlich döver. Aber da habe ich mich auch nachgefragt, wäre es vielleicht besser gewesen, hätte ich gleich eine volle Puppetomie gemacht. Aber das ist ja, hast ja bei vielen Sachen, wo du dich im Nachhinein fragst, wäre es besser. Ich habe auch mal die selektive Kariesentfernung ausprobiert, dann habe ich mich dann auch im Nachhinein gefragt, wäre es nicht besser gewesen, hätte ich doch alles entfernt. Und wenn eine Pulpe da wäre, das quasi mitgenommen, die Pulpe. So richtig Kinderzahnarzt-Slang ist das ja.
Ich mache ja tatsächlich auch da mal Milchzahnkronen und also das ist tatsächlich ja der Hauptfall, wo ich eine volle Puppetomie mache, aber das funktioniert so, so fantastisch. Also da habe ich das noch nie erlebt, dass das nicht funktioniert hat. Klarer bei richtiger Indikation. Ich meine, wenn mich da totes Gewebe anguckt, dann ist da auch nichts mehr zu holen. Aber das ist schon echt auch da eine ganz, ganz tolle Variante, um Kinder mit ihren Milchzähnen durchzubringen, die sonst aufwendig KFO bräuchten oder na, die Compliance auch nicht mitbringen für andere Dinge. Das ist einfach auch schön.
Obwohl natürlich jetzt gerade die Hall-Technik ganz groß.
Ach ja, ja.
Weil die sagen natürlich, die da stehen, bessere Erfolgsraten als Pulpstahl. Und gerade bei den incomplianten Kindern noch mal einfacher, weil du ja quasi noch weniger machen musst. Du musst ja wirklich bloß ein paar KFO-Ringe reinsetzen, obwohl ich das schon ziemlich... Ich habe keine große Erfahrung mit KFO-Ringen. Ich habe tatsächlich erst vor kurzem einen Tipp erfahren, wie man das am besten macht. Ja. Ohne die Zange, also einfach Zahnseide da reinsetzen und das dann reinmachen. Und dann hat das endlich mal geklappt. Während vorher hat das nie geklappt. Deshalb ist natürlich spannend, wenn du sagen kannst, ey, hier Kind, das ist eine große Karies, dann machen wir jetzt eine Ritterkrone oder weiß ich was drauf. Ja, und du musst bloß hier das Zack-Zack machen und dann machen wir nächstes Mal das drauf.
Weil ich da immer nicht so ganz verstehe, warum das funktioniert. Weil, also ich habe ja auch mal so ein Endodontie-Curriculum gemacht und damals sagte die Referentin zum Thema Kinderzahnheilkunde, dass es halt in der Kinderzahnheilkunde eigentlich keine CP so richtig gibt, weil halt einfach die Bakterien viel, viel früher in der Pulpe ankommen und auch Schäden anrichten, auch wenn man das von außen eigentlich noch gar nicht sehen kann. Und dass halt dann, dass dieser Klassiker ist, dann Abszess und zwar muss dann raus und deshalb sie halt auch immer zügig im Prinzip die Pulpotomien gemacht hat. Und deshalb verstehe ich nicht so ganz, wie das funktionieren kann, wenn du halt dann tiefe Karies hast, die Bakterien sind ja dann trotzdem noch da und die Pulpe ist vielleicht schon irgendwie eigentlich am Verrecken oder hat zumindest mal ein Problem, dass es dann trotzdem funktioniert. Also da, das finde ich eigentlich, ja, also mit den Kindern, die ich auch im Notdienstzimmer sehe, nach tiefen Füllungen und Abszessen tatsächlich erstaunlich.
Aber ich meine, mit den tiefen Füllungen ist meistens keine Stahlkrone drauf, muss man dazu fairerweise sagen.
Stimmt.
Ja, und ich glaube auch, dass viele Zahnärzte sich scheuen vor der Stahlkrone, denn die funktioniert wahnsinnig gut.
Ja, total. Ja,
auch wenn ich selber fast gar keine Kinder mehr behandle, aber ich glaube, das ist so der Punkt. Ich meine, du kannst da, glaube ich, relativ viel mit so einem Milchzahn machen, aber Füllungen werden da nicht nie gut drauf halten, egal welches Material und so weiter. Und da brauchst du wirklich Sachen, wo du sagst, das ist wirklich dicht. Und diese Stahlkrone ist von der, gerade da, von der Prognose super. Eine Amalgamfüllung haben wir anscheinend auch ganz gut gehalten. Ja, die haben wir nicht mehr. Aber dementsprechend alles dazwischen, Kompositglas und mehr, Kopomär, das gleiche, das kannst du für einen Slot machen, wenn es wirklich eine Mini-Karies ist, ja, die noch nicht eingebrochen ist oder du keinen krassen Einbruch siehst. Da kannst du es, glaube ich, machen und dann ist es, glaube ich, effizient. Aber alles darüber ist ja dann automatisch Stahlkrone oder Ex.
Ja, also ich bin da auch inzwischen, ich mache sehr oft dann, also kläre ich die Eltern auf, ich guck's mir an, aber wahrscheinlich wird's eine Krone. Und das ist immer ganz gut, schon mal von vornherein zu sagen, wahrscheinlich können wir es nicht mehr mit einer Füllung machen. Und ja, da sind viele Zähne, die ansonsten hochgehen, die kann man damit halt einfach echt gut in den Griff kriegen. Insofern, ja, jetzt sind wir voll abgeschweift.
Es ist immer so, dass wir abschweifen.
Das ist ja auch okay. Es gab ja auch noch einen Vortrag, den fand ich auch sehr spannend, wenn auch vielleicht noch recht zukunftslastig, wo es darum ging, was haben wir vielleicht noch für Möglichkeiten im Prinzip der Bereich der Desinfektion, was man neu machen könnte.
Nano.
Ja, ja. Das fand ich tatsächlich, also ist ja anscheinend noch nicht spruchreif alles, sondern alles irgendwie gerade noch in der Entwicklungsphase, wo es im Prinzip darum ging zu sagen, okay, was haben wir vielleicht noch für andere Desinfektionsmittel, die wir langfristig im Wurzelkanal benutzen können, um im Prinzip vielleicht auch noch weniger invasiv arbeiten zu können, was ich vom Prinzip her eigentlich immer sehr spannend finde.
Aber gab es da ein richtiges Fazit?
Nee, also ich habe immer darauf gewartet, dass er irgendwann sagt, so und so mache ich das. So, ne? Also so mache ich das und das ist ein Fall. Aber ich glaube, so weit sind die eigentlich tatsächlich noch nicht, um wirklich schon so richtig sagen zu können, okay, das ist unser Produkt und so wendet man das an. Das war mehr so ein Ausblick in die Zukunft.
Ich finde sowas spannend und ich fand eigentlich fast seinen Vortrag am Freitag irgendwie ein bisschen interessanter. Aber das ist dann auch immer so, ja toll, die Möglichkeiten gibt es, das ist alles sehr theoretisch, aber so da kannst du halt nicht so wirklich was mitnehmen. Genauso wie, ich habe auch mal was gehört, da gab es irgendwie so einen Post-Endo-Tag in Frankfurt am Main, da haben sie auch irgendwelche komischen Sphären-Sachen geredet. Das klang super spannend, aber das dann irgendwie in 20 Jahren nicht mehr auf dem Markt. Also das ist immer schwierig zu sagen, es ist irgendwie interessant, aber...
Ja, das ist sicherlich noch alles in der Entwicklungsphase und es ist jetzt nichts, ich fand es einfach ganz spannend, als so ein Blick in die Zukunft. Ne? Das war jetzt auch nichts, wo ich schon mal jemals was drüber gehört habe. Insofern einfach auch mal wirkliches Neuland. So, ich sag mal, alle anderen Themen waren ja irgendwie das, wo man sagt, okay, da habe ich ein bisschen Hintergrundwissen und da gucke ich jetzt mal, was der Status quo ist. Und dann das war wirklich was, wo ich gedacht habe, oh, okay, da kann ich mir gerade gar nichts drunter vorstellen, was er mir da erzählen möchte. Mal gucken, was er sagt. Und das fand ich dann in dem Moment ja so als, ich sag mal, für was, was vielleicht in der Zukunft sich dann unter Beweis stellt und zeigt, dass es funktioniert, ganz interessant.
Ja, bei seinem Freitagsvortrag fand ich interessant, dass es aus biomechanischer Sicht Sinn macht, quasi Komposit, quasi so ein bisschen 2 mm der Knochen einzubringen, dass dann weniger Belastung da drauf ist. Ist jetzt eigentlich auch nichts krass Neues. Aber das war. Und jedenfalls war auch die Frage, die aus dem Publikum gekommen ist, gleich nach, was mit Glasfaser verstärkten Kompositen, die er nicht verstanden hat. Er hatte dann gleich von Fiberposts gesprochen. Ja. War dann auch irgendwie sofort logisch. Funktionieren die besser oder nicht? Aber das, ich weiß nicht, er ist ja Kanadier. Ich weiß, in den USA ist das, dieses Short Fiber Reinforced Flow erst vor kurzem auf den Markt gekommen. Vielleicht ist in Kanada noch gar nicht verfügbar und dementsprechend wird es dann immer dazu keine Daten geben.
Ja, also es dauert ja einfach auch immer, bis sich, also es ist ja auch immer so die Sache, ne, wenn du irgendwie so ein funktionierendes System hast, dann überlegst du dir ja auch immer, was ändere ich jetzt daran, wenn es eigentlich für mich funktioniert. Aber ich fand, wie gesagt, es auch sehr, sehr gut, wie er halt einfach auch so die Schwachpunkte aufgezeigt hat, die wir halt haben, wenn wir halt einfach auch, ja, so, natürlich weiß ich, dass ich eine MOD-Kavität deutlich schwieriger für so einen Zahn ist, als wenn ich einen Okklusal durchgehe, aber in welcher Art und Weise und wie das halt mechanisch funktioniert, das fand ich, hat er sehr schön dargestellt und das konnte man sich auch sehr gut vorstellen, warum doch auch ein präendodontischer Aufbau einfach sehr, sehr wichtig ist.
Ja, die eine Studie fand ich spannend, die er gezeigt hat, wo dann irgendwie die dreiwandigen oder Defekte nicht richtig versorgt wurden und dann natürlich schiefgegangen sind. Aber das ist, glaube ich, auch wieder so was Nordamerikanisches. Die Endodontologen restaurieren da nicht, die machen nur KB drauf und dementsprechend zählt die Studien, was passiert, wenn die nicht restauriert werden. Ja, was denn in Deutschland ist, das glaube ich, in der Hansicht ein anderer Standard, muss man klar sagen. Also selbst der normale Zahnarzt macht draußen im Prinzip erst die Karies raus und dann fängt er mit der Endo an, kann man grob sagen. Ich fand es natürlich spannend, dass er auch dann so ein bisschen das aufgegriffen hat mit diesen ganzen Zugangssachen und dass eigentlich der Unterschied nicht groß da ist.
Ja, das fand ich auch sehr gut. Das ist ja dieser Ninja-Access, meinst du, ne? Was man ja doch auch viel, ich sag mal, aus anderen Regionen der Erde hört, dass das viel gemacht wird.
Ja, dass wir dann quasi nur 2 Löcher haben für den mesialen und distalen Bereich.
Genau.
Da gibt es auch noch den Coconut-Access oder Bowling-Ball-Access.
Ach, okay.
Ja, aber es liegt ja daran, dass die Zähne sind dann so zerstört, dass die dann quasi was in die Kanäle reinmachen, dann Komposit drunter machen, dann die Gutta-Percha wieder rausziehen oder die Röhren, die sie reinmacht und dadurch, dass es so Coconut-mäßig aussieht. Aber es ist natürlich dann alles dann nicht so trustmäßig, sondern es ist einfach sehr Szene, die sehr hoffnungslos war eigentlich.
Ja, also ich sag mal so, das ist ja auch, ne, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Aspekte, welche Zähne nach Wurzelkanal behandelt werden sollten und nicht. Und da gibt es auch sicherlich in anderen Ländern andere, ich sag mal, Therapieansätze, als wir das hier vielleicht haben.
Aber wie fandest du denn seine Metall-KFO-Bänder um die Zähne rum als...
Das fand ich eigentlich ganz smart, muss ich sagen. Also, dass man sagt, zur Stabilisierung als einfache Übergangslösung, damit mir der Zahn nicht auseinanderbricht, mache ich einen KFO-Band und fand ich richtig gut, tatsächlich.
Das hat mir tatsächlich ein Kumpel, der, ich glaube, in Hongkong oder Singapur war, da hospitiert hat. Der meinte, die Endabteilung, wir machen das bei allen unseren Molaren und haben keine Fractures mehr.
Das glaube ich. Ich meine, das ist letztendlich die simpelste Form der Krone, in Anführungsstrichen, des Fassrings, die du irgendwie machen kannst, ne? Und als Übergangslösung ist doch eigentlich super.
Ja, muss man sich fast mal mit damit beschäftigen, wie man so eine Orthodontic Bänder, Bands zementiert eigentlich.
Naja, da kommst du wieder mit deinen kleinen Spacern, damit du erstmal die Lücke hast, damit du dieses Band drumlegen kannst.
Da musst du am Anfang der Behandlung so ein Ding setzen, damit es zum Schluss...
Ja, gleich deine Matrize mit einzementieren.
Die Matrize brauchen wir ja nicht. Ja. Ja, das wird dann alles intern versiegelt, weil das, da kann man ja sogar dann wieder sagen, wir können wieder ein Glas und mehr zu mitarbeiten, weil das Orthodontic Band hält ja alles dann so zusammen, dass man das gar nicht braucht.
Ja. Könnte man. Man könnte sich ja auch überlegen, dass man es nicht will.
Nee, aber es ist zum Beispiel so ein Ding, dass auch interessant ist, dass er natürlich sagt, wir brauchen vielleicht eine Pre-Restorative Restoration. Alle denken dann an eine Teilkrone, die ein Loch in der Mitte hat. Die haben halt so einen Stahlbad.
Ja, ja, ja. Weil ich tatsächlich auch gerne mit Provisorien arbeite in solchen Situationen und dann halt das Provisorium im Prinzip dann fest zementiere und da halt dann damit im Prinzip auch einen Zusammenhalt habe, besser als ich ihn hätte, wenn ich den Zahn nur mit Composite aufbaue. Oder du machst ja, glaube ich, auch viel, dass du Höcker mitfasst oder so, und das mache ich auch, dass man einfach irgendwie so ein bisschen Sicherheit hat, dass man die Außenwände nicht im Laufe des Prozesses verliert.
Ja klar, ich glaube, es gibt ein paar Zähne, gerade bei MOD-Kavitäten, da musst du schon im Preendo das überkuppeln, weil das macht irgendwie sonst 0,0 Sinn. Ich meine, die Alternative wäre natürlich, so ein Band zu machen als tatsächlich pure Man-Lösung.
Ja,
genau. Ich meine, okay, wenn man sagt, wir haben hier ein Preendo, der analog so und so viel kostet, den brauchen wir hier, Alternative wäre das. Wäre natürlich interessant, ob man das überhaupt anbieten will. Muss ich mal drüber nachdenken. Das wird erst abgenommen bei der Kronenpräparation.
Ja, ja.
Du kannst fast noch was reingravieren.
Genau, genau. Überlegen Sie sich das gut. Es ist ein halbes Jahr da.
Ja, aber diese Provisorie oder Langzeitprovision in der Front macht das natürlich Sinn, wenn du da irgendwie eine hässliche Krone hast und dann natürlich dann gleich was Laborgefertigtes erstmal temporär hast, das dann vielleicht auch so gleich eine Zugangskavität hat. Das habe ich ein, zwei Mal gesehen und fand das die Idee super. Habe selber noch nie so richtig umgesetzt. Aber ich meine, für manche Sachen ist es immer besser, wenn du ein Eigenlabor hast, wo du dann auch, sagen wir mal so, auch mal so einen Emacs-Block einfach so schlafen lassen kannst, ohne dass dann irgendwie das Labor dann eine typische Emacs-Block-Rechnung hinterlässt. Post-Endo ist eigentlich auch ein Thema, das finde ich sehr spannend und das kommt immer nie auf Tagungen so richtig anzusprechen. Lustigerweise gibt es da einen Vortrag bei der nächsten Frühjahrsakademie dazu. Ja, aber ich weiß schon, dass ich bei dem Termin in Köln nicht kann im März.
Ah, okay.
Ja, dem ist es schade, nicht Köln, da kenne ich jemanden in der Nähe, den ich dann immer besuche gleichzeitig.
Ja, das ist immer schön, ne? Dass man dann sowas verbinden kann. Das finde ich auch, oder dass man auch, es war ja jetzt tatsächlich auch der erste Kongress für mich, also seit Corona, bei dir, warst du vorher zwischendurch schon mal wieder irgendwo?
Ja, ich war sogar auf der Messe in Dubai zwischendurch. Das ist, da gibt es ja irgendwie die arabische IDS, das war schon irgendwie cool, aber auf der anderen Seite wurde ja extra in den Sommer verlegt, war überall Maskenpflicht, auch draußen bei den gefühlt 40 Grad, natürlich war alles klimatisiert. Die Messe war viermal kleiner als sonst, ich war tatsächlich nach einem halben Tag schon durch und dachte, oh mein Gott, was mache ich die nächsten drei Tage hier? Aber war interessant, aber ich bin nicht so ein großer Dubai-Fan. Das heißt, ich gehe mal zu Gap, kaufe was für die Kinder und das war es mit Shopping-Erlebnis. Und das ist ja auch nicht so, dass du dann auch so viele Sachen machen kannst. Also ich habe da Leute aus Dubai getroffen, die meinten tatsächlich, wir gehen nachts zum Strand, weil dann ist es nicht so warm und nicht so voll. Tagsüber sitzen wir nur in der Klimaanlage oder in klimatisierten Orten. Ja? Und dann gehst du zu irgendwelchen Malls und am Ende kaufst du irgendwie wieder was ein, ja? Was schlecht ist.
Ja, ich muss also ich habe in solchen Orten noch nie Urlaub gemacht, also aus den Gründen, weil ich halt auch nicht so richtig wüsste, womit ich da meinen Tag finde. Aber klar, wenn du dann so einen Kongress als Anhaltspunkt der Feste, das ist auch noch was anderes.
Ich sag mal, ich war mal auf einer Roots Summit in Dubai. Das war natürlich in der Hinsicht cool. Das war das erste Mal. Das war im Winter. Es waren irgendwie dann 24 Grad oder 25 Grad, sodass das natürlich, also im Dezember war das. Und das war ja auch meine erste richtige internationale Tagung so ein bisschen. Und es war natürlich in der Hinsicht cool, weil ein paar Leute aus der Facebook-Gruppe kannten.
Ja.
Und die dann auch mal live getroffen hat, der so ein bisschen Dealbreaker war. Damals gab es ja auch so eine Art Online-Endo-Kongress, der kostenlos war und du hast den Screen gekauft für wenig Geld. Das Krasse war, dass viele der Rebellen, die dort den Vortrag gehalten haben, haben fast eins zu eins den gleichen Vortrag nochmal gehalten. Ja, weil das ist so, wenn du so ein krasser internationaler Referent hast, hast du halt so einen geleckten Vortrag, den hältst du aber dann überall.
Naja, klar, ist ja sehr viel Arbeit, die da drin steckt.
Ja, und das war dann so ein bisschen so ein Wehmutstropfen, was ein paar Sachen war. So.
Das ist ja, sehr, kenn ich schon.
Ja, mit einem habe ich drüber gesprochen, es war echt ein guter Vortrag, aber ich habe extra noch ein paar Sachen geändert.
Ja, aber ich muss sagen, ich fand es jetzt schön, dass man sich mal wieder persönlich getroffen hat und dass man sich mal wieder persönlich austauschen konnte. Das ist schon etwas, was auch, ja, toll, dass es Online-Fortbildung gab in der Zwischenzeit, aber was das nicht so richtig ersetzen konnte, dass man halt auch so mal sich einfach mal persönlich auch austauscht, auch mal über einen Fall spricht oder so. Das war, fand ich jetzt doch irgendwie auch mal wieder schön.
Fälle gesprochen?
Ja, über einen habe ich gesprochen. Also, ja, auch so einen ganz, ganz bescheidenen Traumafall. zwei mittlere Einser fast komplett wegreserviert, die ich ja Wurzelkanal behandelt habe, mit das, was halt noch davon übrig war und die jetzt irgendwie halt auch da stehen, wo sie stehen, und da tut sich im Moment in den letzten anderthalb Jahren nichts. Aber daneben ankylosierten Zweier, mit dem ich nicht wusste, was ich richtig damit sinnvoll anfangen kann. Und ja, da habe ich jetzt halt ein bisschen was mitgenommen. Und genau wegen dieses Falls hatte ich halt auch schon mal Kontakt nach Basel aufgenommen, aber halt bisher noch nicht so richtig irgendwie mich weitergekommen. Insofern habe ich jetzt nochmal wieder da ein bisschen Input in dem Bereich und mich da.
Ein paar Leute aus Basel waren ja da, habe ich gesehen. Ja. Nicht nur Doktoranden, die Dissertationspreise gewonnen haben, sondern auch Leute, die tatsächlich auch an Büchern mitgeschrieben haben.
Ja, also ich meine, wenn du da so ein Zentrum halt in der Nähe hast, dann ist das halt super, ne? Also ich meine, wenn ich jetzt, ich habe in Freiburg studiert, wenn ich noch in Freiburg wäre, dann wäre es überhaupt gar keine Frage, was ich machen würde. Ich würde mir den schnappen, würde nach Basel fahren und würde sagen, okay, lasst uns das Problem hier mal bitte angehen und was ist euer Vorschlag? Aber ja, auch diese Transplantationsgeschichten wäre sicherlich ein Fall dafür, wurde mir da auch angeraten, und dann halt die Frage, ja, und wo mache ich das? Ja, bei uns. Okay.
Ich war jetzt tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal in Freiburg. Die Freiburger Studenten haben mich eingeladen und habe ich einen kleinen Seitenzahn-Composite-Workshop mit denen gemacht.
Ach, schön.
Das hat Komet unterstützt, das war auch sehr nett von Komet. Und da dachte ich, alter Falter, hätte ich gewusst, wie geil Freiburg ist, da hätte ich auch studieren wollen.
Das ist eine tolle Stadt zum Studieren.
Also Wahnsinn. Wie auch überraschend alternativ tatsächlich, fand ich. Zum Beispiel auch, denn auch die Studenten haben dann irgendwie auch das Catering selber gemacht. Und ich habe dann so ein bisschen einklingen lassen, dass ja manchmal schwierig ist, aber am besten ohne Fleisch. Nee, kein Problem, die Hälfte sind eh Veganer. Und das ist schon eine Ansage. Und dann so, ich dachte, hier gibt es doch so viele Dönerläden. Nee, aber da kauft doch keiner Dönerfleisch. Wir kaufen immer die Falafel.
Ja, ich bin auch so ein bisschen Allergie geplagt und muss sagen, es war ein Segen, in Freiburg zu studieren, weil da gab es ja in jeder Ecke irgendwie einen Bioladen, der irgendwie alles hatte, und das ist da schon, da waren die sehr früh sehr weit. Also das, was man jetzt, ich wohne inzwischen in Hamburg, das hatte man da einfach schon irgendwie vor, ja, fast 15 Jahren inzwischen, als ich da anfing zu studieren.
Zeit vergeht's leider nicht.
Das war schon echt schön. Also kann ich jedem empfehlen, da zu studieren. Also zumindest kann ich jetzt nicht sagen, wie im Moment die Dozenten da sind, da kenne ich jetzt nicht mehr alle, aber so rein vom Surrounding und so hat es mir damals sehr gut gefallen. Und auch, ich war viel auf Bundesfachschaftstagen früher, habe mich viel auch mit anderen Studenten von anderen Unis ausgetauscht, und klar, man hat immer seine Themen, die man nicht so gut findet, aber man wird dann doch auch mal demütig, wenn man mal hört, was andere Leute für Probleme haben an ihren Unis.
Aber man kann allgemein schon sagen, ich war auch immer früher auf den Bundesfachschaftstagungen.
Ach, schön.
Ja, natürlich. Ja, und tatsächlich waren damals die Freiburger, die hatten die meisten Probleme mit Losverfahren.
Ja.
Dass für bestimmte Kurse das ausgelost wurde. Das ist ja rechtlich, sagen wir mal so, eigentlich nicht erlaubt.
Ja, es war auch bei uns so. In meinem Semester war es auch so, dass wir sehr viele Kieferchirurgen hatten. Und Kieferchirurgen hatten immer in dem ersten klinischen Konzurs quasi einen festen Platz. Das heißt, dann fielen schon mal viele Plätze weg. Und das dann halt, ja, gelost wurde und dann einige Leute Wartesemester deshalb hatten, und weshalb ich mir auch, bevor ich in die Klinik gegangen bin, schon eine Doktorarbeit gesucht habe, weil ich gedacht, okay, wenn ich jemand bin, der da ausgelost wird, dann muss ich irgendwie einen Alternativplan haben, und den kann ich mir nicht erst suchen am ersten Tag des Semesters, wo es dann heißt, so, übrigens, heute losen wir und danach kannst du gehen oder bleiben.
Ist die Doktorarbeit schon fertig?
Ja, die habe ich schon während des Studiums tatsächlich geschafft. Also ich hatte jemanden, der mir da ziemlich in den Hintern getreten hat, und da bin ich auch immer noch sehr dankbar dafür. Es war sehr, sehr gut, das während des Studiums fertig zu machen und quasi dann gleich mit doppelten Urkunden daraus zu gehen und zu sagen, okay, ich habe fertig.
Das ist natürlich sehr geil und gut, dass man da jemand hat. Zu meiner Zeit gab es gerade, als ich mich um Doktorarbeiten interessiert habe, diese Gutenberg-Affäre. Und tatsächlich, dass ein Würzburger Institut, das Geschichte für der Medizin, war da ein bisschen im Fokus dann. Ja, und tatsächlich habe ich ja auch mal dann irgendwann geguckt und gesehen, dass sogar ein Kommilitone von mir keinen Doktortitel mehr hatte.
Ach echt?
Ja, aber es war teilweise, die Geschichte der Medizin hatten irgendwie eine 40-seitige Doktorarbeit, gab es da über Casanova und die Verhütung zu seiner Zeit. Also war super zu lesen. Aber es ist natürlich, wenn man sich denkt, okay, ich würde sogar nicht mal behaupten, dass die vielleicht gelöscht wurde oder abgeschrieben wurde. Aber es war natürlich irgendwie, wenn man sich jetzt Doktorarbeiter schreiben, Leute krassere Bachelorarbeiten.
Naja, das stimmt.
Ja, aber medizinische Doktorarbeiten haben ja immer einen schlechten Ruf. Deshalb, das ist ja tatsächlich, bei den Amerikanern wird ja unterschieden zwischen PhD, also Philosophical Doctor, oder MD, Medical Doctor.
Ich habe Mathephysiker in der Familie, ich werde da auch immer ein bisschen belächelt.
Naja, sie sollen ihre Klappe
halten. Ja, genau, so ungefähr.
Ich meine, die einen wollen das ja auch, und auch wenn die das wollen, dann sind die auch glücklich damit. Bei uns ist es halt irgendwie was anderes. Ich meine, ich habe mich dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr drum gekümmert. Ich war überlegen, ob ich über Burnout bei Zahnärzten
Es ist sicherlich ein hochaktuelles Thema, ja.
Ja, das ist immer ein Dauerbrenner. Ja. Ja, aber tatsächlich war das so ein bisschen wackelig trotzdem als Thema. Das, du kannst ja da alles schreiben und dann mit Gutenberg war es so, oh nee, dann machen wir es lieber nicht, bevor da irgendjemand sagt, das ist nicht gut genug und weiß ich was alles. Tja, da wäre auch die Zeit verschenkt werden. Ja, und mittlerweile habe ich auch gar keine Lust mehr auf eine Doktorarbeit. Ja,
deshalb, das meine ich halt. Es war gut, dass ich es damals gemacht habe, weil ich habe es halt bei meinen Kommilitonen damals mitbekommen und also das hat sich dann sehr, sehr gezogen bei denen. Irgendwann musst du auch mal anfangen zu arbeiten und dann hast du noch weniger Zeit dafür und auch noch weniger Motivation, weil es halt einfach auch, also Assistenzzeit ist toll, aber auch sehr anstrengend, finde ich. Da war ich einfach froh, dass ich das Thema schon vom Tisch hatte. Und ich muss auch sagen, ich fand das auch gut, als ich angefangen habe zu arbeiten, diesen Titel zu haben, weil ich meine, ich bin jetzt auch eine Frau und als junge Frau hat man es vielleicht manchmal auch nicht so einfach, sich einen Bart wachsen zu lassen und eine Brille aufzusetzen und dann 10 Jahre älter auszusehen. Und dass ich schon oft gefragt wurde, wie alt ich denn sei und überhaupt. Und da war es schon ganz gut, dass auf meinem Namensschild irgendwie 2 Buchstaben mehr standen als bei den ZFAs, wo man dann sonst vielleicht ein bisschen untergegangen wäre.
Ja, tatsächlich, also in Würzburg war es ja so, dass wenn du im 10. Semester warst, hast du in einer Behandlungseinheit, also wir haben es Boxen genannt, 2 7-Semester gehabt und die haben dann im Team gearbeitet, die 10 Semester mit den 7 Semestern. Und da war der Deal quasi, dass die 10 Semester dafür sorgen, dass die 7 Semester alles schaffen und hinbekommen und dafür die 7 Semester im Examen assistieren. Da war auch dann teilweise meine beiden, zu denen ich auch immer noch ab und zu Kontakt habe, meinten auch so, ja, was ist mit Kompetenz und so? So, habt ihr eine Lupenbrille? Nee, ihr braucht unbedingt eine Lupenbrille, die umrum hängt, dass ich gleich viel kompetenter habe.
Das stimmt.
Aber ich wurde tatsächlich auch in meiner Assistenzzeit gefragt, so, sind Sie überhaupt Zahnarzt?
Wie lange machen Sie das schon? Haben Sie das schon mal gemacht?
Nee, das zum Glück nicht, weil ich doch irgendwie dann jenseits jetzt ab 20 wurde ich dann plötzlich immer für 30 geschätzt. Okay. Das war am Anfang ein bisschen nervig, im Studium super praktisch. Nee, tatsächlich wurde ich in der Assistenzzeit mal gefragt, so, sind Sie überhaupt Zahnarzt? Und ich so, ich habe eine Lupenbrille und sind Sie überhaupt der Patient? Habe ich einen Ausweis gesehen?
Ah, das ist natürlich gut, wenn man darauf dann souverän antworten kann.
Ja, aber ich war trotzdem da irgendwie geschockt. Ich meine, ich hatte es tatsächlich in der Uni, da musste ich irgendwie im Schmerzdienst assistieren und dann wurde mir die Prothese gebracht, hier, Herr Doktor. Und ich so, das ist Frau Doktor.
Ja,
und das ist natürlich dann der Klassiker oder was ich da manchmal auch höre, was so Leute denken, ach, ich wusste gar nicht, dass ich mal für ZFA studieren muss.
Nee, wir gehen beim Bader in die Lehre und dann.
Ja, aber das ist die allgemeinen Klischees. Ja. Aber interessanterweise, ich meine, in Berlin war ich es immer gewohnt, von Zahnärztinnen behandelt zu werden als Kind. Also das waren jetzt nicht mal spezielle Kinderzahnärztinnen oder sowas. Und ich habe ja gehört, zum Beispiel in Würzburg, was haben wir alle erzählt, dass immer Zahnärzte, also männliche Zahnärzte als in der Praxis hatten. Und das kannte ich zum Beispiel gar nicht.
Das
war so ein, ist nicht Kulturschock, ist das falsche Wort, aber war schon, da sieht man doch, okay, da gibt es doch krasse Unterschiede zwischen Berlin und Würzburg, auch in die Wahrnehmung. Und mir war auch nicht so klar, dass Zahnärzte so krass reiches Image haben.
Echt?
Weißt du, das ist ja nicht so, dass du den an einer Klasse, in der Schule oder sowas, das eine Zahnarztkind hat, das irgendwie mit einem Porsche abgeholt wird, weißt du, das hast du halt nicht, die Situation.
Ja, ganz bei uns zu Hause auch nicht.
Ja, ich war nur so ein kleiner Ort, denkst du dir schon, oh, also wissen wir halt alle, was du auch machst, ach, du bist die Tochter von so und so und ja, und das hatten wir in dem Sinne in Berlin nicht.
War Berlin eigentlich ja sehr fortschrittlich, wenn du so willst.
In dem Fall schon, oder mein Bezirk Pankow.
Ja.
Ja, aber hatte auch nicht, aber lag auch vielleicht daran, dass natürlich ja da viele Wände und sowas alles mit reinspielte, sodass dann auch gerade in den 90ern haben ja viele erst ihre Praxis gegründet in Berlin.
Stimmt.
Ja, weil vorher gab es ja bloß Poliklinik und gar nicht die Option, sodass die dann auch nie irgendwie so eine Generation aufbauen könnten. Ich übernehme das von Dings oder das, die sind schon vorbereitet, die Sachen, oder da wurde schon ein gewisser Wohlstand aufgebaut.
Ja, vielleicht auch einfach ein anderes Familienmodell, ne? Das kommt ja vielleicht auch noch dazu.
Nee, war auch normal, dass man als Frau in Berlin arbeitet und einen Kindergartenplatz hat. Also alles so Themen, wo ich in Würzburg dachte, so Leute, jetzt ehrlich, man muss die ersten 3 Jahre ja für sein Kind da sein, das habe ich noch nie gehört.
Ja, da bin ich tatsächlich ganz anders groß geworden, dadurch, dass meine Eltern beide selbstständig sind. Ja, kenne ich das ganz anders, aber ich weiß, dass meine Mutter es da auch sehr schwer teilweise mit hatte und dass das nicht unbedingt einfach war, als Frau halt auch zu arbeiten und nicht nur Kinder zu haben. Und es ist auch heute immer noch öfter mein Thema. Also ich wurde zum Beispiel in der Uni, als ich da war, wurde uns auch vor versammelter Mannschaft, als wir alle da saßen, und sagt, naja, weibliche Zahnärzte davon halten wir, oder halte ich nichts, das war eine bestimmte Person, die es gesagt hat, die sind ja eh nur hier, um ihren Mann zu finden. So, also das finde ich dann schon auch
Als ich meinen Vorklinikkoffer gekauft habe, wurde mir tatsächlich gesagt, so nach dem Motto, wer bis zum Physikum nicht verheiratet ist, muss selber Examen machen. Und jetzt kommt die absolut letzte Geschichte. Tatsächlich hatten wir nach dem Physikum eine neue Kommilitonin, die erst 3 Kinder bekommen hat und dann, die sind jetzt irgendwie groß genug und dann hat sie ein Studium fortgesetzt nach gefühlt 15 Jahren. Und es ging ja auch noch, weil die Approbationsordnung ja nicht erneuert wurde. Ja. Ein Vorteil.
Das stimmt, ja. Wir hatten auch tatsächlich einen bei uns im Semester noch, der hat mit mir dann letztendlich zusammen ein Examen. Ich glaube, der hatte 40 Semester auf dem Buckel. Also,
aber cool, dass du es geschafft hat dabei.
Ja, also letztendlich, wie gesagt, also auch krasses Durchhaltevermögen letztendlich.
Ja, ich frage mich auch manchmal, ist man ja als Student irgendwie doch anders als später als Zahnarzt. Ja? Und ob das eigentlich eine Rolle spielt für dich, also für den klinischen Erfolg als Zahnarzt, ob du jetzt länger oder weniger studiert hast. Ja, wenn du dann arbeitest, dann prägt dich ja deine Assistenzzeit nochmal und dein zahnmedizinisches Umfeld. Dass dann selbst wenn Leute, wo du sagst, auch von dem würde ich mich eigentlich nicht behandeln lassen wollen, glaube ich, trotzdem gute Zahnärzte vielleicht sind. Oder vielleicht auch nicht, das weiß man nicht.
Ja, letztendlich ist es ja sowieso jetzt total spannend. Ich freue mich sehr darauf oder ich hoffe, dass wir das organisiert kriegen. In anderthalb Jahren steht bei mir 10 Jahre Examen an. Und so ein bisschen kriegt man jetzt ja auch durch soziale Medien mit, was die anderen machen, aber ja, wirklich ja nur von einem kleinen Kreis. Und ich finde das total spannend, wie sich dann auch die Leute entwickelt haben und bin da sehr, sehr gespannt drauf, auch die individuellen Geschichten dann irgendwie mal persönlich wieder zu hören und wie es bei dem und dem weitergegangen ist. Na klar, Leute, die ähnliches, ich sag mal, Spektrum anbieten wie ich, mit denen habe ich irgendwie noch Kontakt und auch so die besten Freundinnen von damals. Aber vielen, ich weiß gar nicht, was die jetzt machen. Das ist eigentlich ganz spannend.
Das ist eigentlich spannend. Also aus meinem Semester macht keiner Endo. Also nicht so, dass ich die auf Fortbildung sehe. Das eher sehe ich da meinen alten Oberarzt regelmäßig. Das fand ich interessant. Auf der anderen Seite war dann auch mit der Argumentation für mich, okay, ich arbeite ja, habe ja dann die meiste Zeit in Berlin gearbeitet. Da würde man ja auf dem Münchner Zahnärztetag würde man Kommilitonen treffen, auf dem unterfränkischen Zahnärztetag auch noch. Wenn man auch komplett raus aus der Region ist, sieht man die natürlich auch nicht. Aber tatsächlich, ich habe ja vorhin gerade die Geschichte von meinen beiden Kommilitonen aus der Box, eine davon macht Endo.
Ja.
Ja. Ja, die treffe ich ab und zu auf Tagen und das freut mich natürlich.
Aber wir sind so ein paar mehr, die Endo machen. Also das finde ich auch schön. Also letztendlich, muss ich sagen, war ich damals auch sehr, sehr überzeugt davon, dass wir viele gute Leute bei uns im Semester haben und machen nicht alle Endo, die gut sind, sondern auch viele andere Bereiche und es ist einfach schön auch zu sehen dann und ab und zu mal mitzukriegen, was die machen und zu sehen, Mensch, cooler Typ oder coole Frau oder tolle Sachen, die da machen.
Voll trendiger. dieser Mainstream-Endo.
Ja, es ist ja tatsächlich, inzwischen gibt es ja doch deutlich mehr Leute, die sich auch mit dem Thema so intensiv befassen, dass man sich ja doch manchmal denkt, so, ist das überhaupt noch so besonders, was man da eigentlich macht oder ist es halt, ja, einfach das, was man halt heutzutage machen muss, wenn man Endo macht.
Ich glaube, was auch hilft, dass natürlich rund um Mikroskope alles viel einfacher erreichbar ist und auch erschwinglicher ist. Ja, ich meine, ihr gefühlt halt am Anfang hattest du ja bloß die Wahl zwischen dem Pro Ergo und dem Pico, welches nehme ich denn? Also nicht ganz so was, nicht, gab ja Global und weiß ich was und Möller-Wedel und wie sie alle heißen. Aber es ist jetzt auch nochmal einfacher gewesen, den Einstieg da zu finden, der ja irgendwie mit dem Flexion-Mikroskop oder...
Ja, ich glaube auch, dass das Interesse an Zahner halt viel, viel größer ist inzwischen, als es das vielleicht noch vor 10 Jahren war, weil man halt doch auch inzwischen merkt, okay, Implantat ist nicht immer die beste Lösung oder ist vielleicht nicht immer die Lösung, die auch so ganz langfristig die beste Prognose hat, weshalb auch ja einfach da das Interesse an Zahnarzt halt einfach auch in den letzten Jahren nochmal ganz rasant gestiegen ist und das sieht man auch daran, wie viele Leute diese Fortbildung besuchen, die sich mit dem Thema Endo befassen. Und wie gesagt, dass bei mir schon viel mehr Leute sind, die Endo intensiv machen, als es vielleicht in deiner Zeit da war, auch wenn da nicht so viel Zeit dazwischen liegt.
Da liegt nicht so viel Zeit dazwischen. Ja. Na cool, Iris. Dann vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke gleichfalls.
Ja, aber ich sag mal, wenn du dich für Zahntransplantation interessierst, musst du eigentlich nächstes Jahr im Mai auf den TÜV Transplantation Kongress nach Prag gehen.
Ja,
ja. Ja, weil es, also kann ich bloß empfehlen, dass es damals in Rotterdam, wie mit welcher Leichtigkeit die dann gesagt haben, oh, da transplantiere ich den und mache ich das so. Das ist natürlich auch ein sehr eigener, sehr, also elitär würde ich nicht mal sagen, aber sehr eingeschworene Gemeinschaft gewesen, wo du auch weißt, der mag den nicht und die diskutieren jetzt und streiten gleich auf der Bühne. Auch über Sachen, wo ich mir dachte, so, das ist doch so banal jetzt, was wollt ihr denn? Die meinte eine, ja, hier, aber das muss man auf jeden Fall das Venier dann irgendwann als Venier machen und nicht in Komposit lassen, weil das ist so und so, es sind ja so viele Bakterien bei mir da haften, wo ich dachte, so komm.
Ja, wenn es nichts mehr zum Diskutieren gibt, dann streitet man sich um die Details, ja.
Ich meine, ob da jetzt was Indirektes oder Direktes drauf ist, ist jetzt für den
Langzeiterfolg nicht so relevant.
Aber da freue ich mich drauf, der wurde nicht verschoben, ist in Prag, das habe ich schon gesagt. Und eine Woche später oder davor ist tatsächlich die Hutzeit. Da kann man fast überlegen, ob man die ganze Woche da Urlaub macht. Ja. Aber es ist natürlich immer doof, wenn es außerhalb der Ferienzeiten sind, aber irgendwie Pfingsten oder Himmelfahrt ist an einem der beiden Kongresse.
Ja, das kann sein, dass wir haben da immer praxisinterne Fortbildungen.
Himmelfahrt?
Ja, das ist dann auch ein soziales Event. Also.
Interessante Tradition.
Ja.
Ja, woanders besaufen die sich alle. Und die macht sowas Ähnliches.
Ja, genau. Ich würde sagen, wir machen sowas Ähnliches und schreibt es ganz gut.
Ja, cool. Vielen Dank.
Ja, danke dir auch. Und auch, ich werde noch ein bisschen mit Berlin jetzt genießen und dann bestimmt auch mal wieder hierher kommen.